Ja, das Prostituiertenschutzgesetz ist jetzt mittlerweile seit über einem Jahr in Kraft. Was hat sich denn damit geändert für die Arbeits- und Lebensrealität von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen?
Zuerst einmal, jede Frau, die sich entscheidet, in der Prostitution zu arbeiten, muss sich jetzt einen total entwürdigenden und diskriminierenden Registrierung und Überwachungswahn unterwerfen. Das heißt, die Frauen können nicht einfach mehr entscheiden, ich arbeite jetzt in der Prostitution, sondern nein, sie müssen sich jetzt sozusagen einer obligatorischen Zwangsuntersuchung unterwerfen, wobei es darum geht, dass die Frauen ausgehorcht werden und ausgeforscht werden sollen, sich offenbaren sollen, ja, wie sie denn zu dieser Entscheidung getroffen haben. Also sie werden komplett entmündigt. Wenn sie dann diese Zwangsgesundheitsberatung über sich ergehen lassen haben, müssen sie sich melden bei den Ordnungsbehörden. Dort bekommen sie dann einen Hurenpass mit Lichtbild, in dem dann drin steht, wo sie arbeiten möchten. Und diesen Hurenpass haben sie immer mit sich rumzuführen. Diesen Hurenpass haben sie den Besitzer von Betrieben vorzulegen, vorzuweisen. Ansonsten dürfen sie nicht arbeiten. Der Staat rechtfertigt dies immer mit angeblich Kriminalitätsbekämpfung. Aber wenn man sich das anschaut, wie stark die Kriminalität in dem Bereich die letzten Jahre gesunken sind, dann weiß man, dass das einfach nur Augenwischerei ist, was da vorgebracht wird. Also hier, wie gesagt, die Frauen werden hier entmündigt, deren Entscheidung wird nicht respektiert. Sie dürfen nur noch unter Vorbehalt und unter strengster Überwachung und unter Erlaubnis sozusagen diesem Beruf nachgehen.
Offiziell heißt es ja eben, dass das alles zum Schutz der Prostituierten passiert. Was vermuten Sie denn, was ist die Motivation hinter diesem Gesetz, wenn es nicht der Schutz ist?
Also, dass es hier um Schutz geht, das kann man wirklich vergessen. Das muss man wirklich sich aus dem Kopf rausbringen, raushämmern. Es geht hier nicht um Schutz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Prostitutionsstätten. Wenn wir über Prostitutionsstätten reden, dann glauben die meisten immer, ja, es geht hier um große Betriebe. Nein. Laut Prostituiertenschutzgesetz beginnt ein Betrieb, sobald sich zwei Frauen zusammengetan haben. Das heißt, wenn zwei Frauen sich zusammentun und in der Prostitution arbeiten, muss einer der Frauen, die Besitzerin der Wohnung, eine Konzession beantragen, um sozusagen da arbeiten zu dürfen in den Räumen. Die Konzession wird sie nicht kriegen, wenn sie in Wohngebieten arbeitet, wenn sie im Sperrgebiet arbeiten. Also hier greifen wieder die ganzen Strafrechtsparagraphen, die Prostitution regeln, um den Frauen das zu verhindern. Das bedeutet, die Frauen müssen jetzt sozusagen alleine arbeiten. Und wir wissen, dass wenn Frauen alleine arbeiten, dass eher da der Schutz weg ist, als dass der Schutz gegeben ist, wenn die Frauen zusammenarbeiten.
Jetzt hat Doña Carmen eine Klage gegen das Gesetz vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Wie haben Sie denn in dieser Klage argumentiert? Wie haben Sie die begründet?
Also zuerst einmal muss man sagen, die Ablehnung oder die Weigerung des Verfassungsgerichtes mit dieser Klage zu beschäftigen, bedeutet eine Zäsur. Also es hat das Milieu, also die Personen, die in der Prostitution arbeiten, mit der Prostitution zu tun haben, aber nicht nur die Prostitution, Prostitutionsgewerbe, sondern auch die Deutsche Ethe, für die Evangelische Kirche, die Gesundheitsämter, der Zusammenschluss der Gesundheitsämter, all die waren ja immer strikt gegen die Registrierung der Sexarbeiterinnen. Die alle, denke ich, haben einen ziemlich großen Vertrauen jetzt in den Rechtsstaat. Das, was man immer versucht zu vermeiden, man möchte, dass die Leute in den Rechtsstaat glauben und diesem Vertrauen, das ist vorbei. Also das, was man versucht immer vorzugeben, das Vertrauen sei zu schüren, das ist genommen worden. Und das treibt auch insbesondere auch die Leute, die in der Prostitution arbeiten, die wenden sich immer mehr ab von dem Rechtsstaat, zu Recht. Ja. Diese Ablehnung, sich damit zu befassen, ja, das ist praktisch, da wurde grünes Licht gegeben für die Registrierung, für die Registrierung der Sexarbeiterin und für die Schließung von Betrieben. Ich denke, diese Entscheidung ist nicht von der Hand zu weisen, oder die Erwägung, dass es politisch motiviert ist, ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, ja. Dass es eine politische Motivation war. Und diese Behauptung, die sei gescheitert an Formfehlern, an nicht genau definierbaren Zusammenhängen. Wer ist jetzt hier betroffen von der, zum Beispiel von der Kondombenutzung, von der Registrierung? Das sei alles irgendwie nicht klar aus dieser Verfassungsbeschwerde hervorzugehen. Das ist einfach, diese Argumentation ist wirklich bösartig von diesen Richtern, ja. Wenn man weiß, dass der Anwalt, der diese Verfassungsbeschwerde geschrieben hat, die letzten 6 Jahre seines Lebens am Landesverfassungsgericht Berlin war, der erfolgreich mehrere Verfassungsbeschwerden auch eingebracht hat und durchbekommen hat, ja, dem zu unterstellen, dass er an Formfehlern sozusagen gemacht hat und deshalb diese Verfassungsbeschwerde gescheitert hin, das ist wirklich bösartig. Das ist, also es ist nicht okay, in keinem Fall.
Jetzt haben Sie also über die Verweigerung dieser Prüfung vom Verfassungsgericht aus gesprochen, aber wie war das denn mit Ihrer Klage? Welche rechtlichen Argumente hatten Sie da?
Also nehmen wir ein Beispiel. Die Definition, was ist überhaupt eine Person, die der Prostitution nachgeht? Ja? Laut dem Prostituiertenschutzgesetz ist diese Definition ja total erweitert worden. Also eine Frau geht der Prostitution nach, nicht unbedingt, wenn sie Geschlechtszwecke haben. Also man muss keinen Geschlechtszwecke haben, man muss auch kein Geld bekommen, um als Prostituierte definiert zu werden. Es reicht also aus, dass man subjektiv die Absicht hat, durch sexuelle Dienstleistungen sozusagen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist so unbestimmt, diese Definition von Prostitution, dass man hier sagen muss, da hat der Gesetzgeber das nicht eingehalten, dass Gesetze klar und deutlich definieren müssen, wer ist hier Ross und Reiter. Das andere ist zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist aufgehoben worden. Das heißt, die Polizei braucht jetzt keinen Durchsuchungsbefehl mehr, keine juristische Instanz mehr, um sozusagen in jede Wohnung, wo man den Verdacht hat oder vermutet, da könnte ja der Prostitution nachgegangen werden, dort Tag und Nacht hinzugehen und sich Einlass zu verschaffen. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch Frauen jenseits der Prostitution davon betroffen sind. Wenn ein bösartiger Nachbar oder wenn ein Ex-Freund der Meinung sei, er müsste mal seiner Ex was auswischen oder ein Nachbar meint, die Frau nebenan, die lässt ihn nicht, die hat zu viele Männerbekanntschaften, dann kann sie, wenn er möchte, bei den Behörden anrufen, sagen, ja, ich vermute, da drüben wird der Prostitution nachgegangen. Das heißt, die Polizei kann hier zu jeder Tag- und Nachtzeit sich Zutritt zu dieser Wohnung verschaffen. Es gibt Städte wie Wien oder Gießen, meins sei auch Gießen, die auf ihrer Website sozusagen auch die Leute wieder auffordern, da anzurufen und das zu melden, wenn sie sich gestört fühlen von der Prostitution oder wenn sie meinen, dort wird der Prostitution nachgegangen. Das heißt, hier trifft es wieder Frauen, die häufig wechselnden Geschlechtsverkehr haben, wie wir das vor dem Jahr 2000 hatten. Das heißt, Frauen, die einen liberalen Umgang mit Sexualität haben, die sind sozusagen von diesem Gesetz mit einbezogen, mit eingeklammert. Hier findet wieder eine Kontrolle über das Sexualverhalten jenseits der Prostitution von Frauen statt.
Wenn es also durchaus auch rechtliche Argumente gegen dieses Gesetz gibt und jetzt aber das Bundesverfassungsgericht verweigert hat, sich überhaupt nur damit zu beschäftigen, also das überhaupt nur zu prüfen, welche möglichen weiteren rechtlichen oder politischen Schritte bleiben denn dann jetzt noch?
Was jetzt noch bleibt, ist, wir prüfen zurzeit, ob wir vor dem Europäischen Gerichtshof gehen können, ja. Und wir werden halt auch Einzelklagen von unten her durchführen. Das heißt, der Weg zum Bundesverfassungsgericht muss jetzt von unten her sozusagen bestritten werden. Das heißt, erst Amtsgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht und dann Bundesverfassungsgericht, ne? Aber das Ziel dieses Gesetzes, erstmal alle Frauen zu registrieren und möglichst viele Betriebe zu schließen, sozusagen die Angebotsseite zu reduzieren, dieses Ziel hat der Bundesverfassungsgericht sozusagen jetzt unterstützt und geholfen in der Verweigerung, sich mit dem Gesetz da auseinanderzusetzen. Dass diese Richter selbst Zweifel haben an der Verfassungsmäßigkeit einiger Paragraphen, wie zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung, ne, oder die strenge Überwachung, die strenge polizeiliche Überwachung des ganzen Gewerbes, haben sie ja selber in ihrem letzten Satz sozusagen auch noch reingebracht. Und eine Aufgabe, die sie hätten machen müssen, die sie auch gefragt worden sind, die haben sich einfach verweigert, das zu machen. Ich denke, da sitzt eine tiefe Prostitutionsfeindlichkeit dahinter, steckt dahinter. Also man muss wissen, dass der Herr Kirschhoff, einer der Richter, der ist in einer Studentenvereinigung, die nur Männer zulässt, die keine Frauen zulässt. Und solche Personen, die Probleme haben mit Frauen, die haben auch Probleme mit Prostitution. Beziehungsweise der Bruder von diesem Herrn Kirschhoff, der war im Kompetenzteam der von Merkel gewesen. Und Merkel, die CDU zusammen mit der SPD haben ja dieses Gesetz sozusagen verabschiedet, durchgebracht. Und das Ziel ist definitiv, die Angebotsseite drastisch zu reduzieren, Betriebe zu schließen und Frauen davon abzuhalten, in der Prostitution zu arbeiten. Das bedeutet, für die Frauen in der Illegalität zu arbeiten, sich zweimal zu überlegen, ob sie jetzt zur Polizei gehen, wenn sie Probleme haben im Freier, die permanente Angst haben, kommt da jetzt ein Polizist und kontrolliert mich, kommt hier jetzt ein Lockfreier und mache ich mich hier strafbar. Also dieses Gesetz hat keinen Schutz den Frauen gebracht. Im Gegenteil, es hat ihnen den Schutz genommen, es hat verbreitet Angst, es verbreitet Entwürdigung, Demütigung. Und das macht krank. Das sind Faktoren, die krank machen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie damit jetzt zurzeit umgegangen wird. Selbst Frauen, die sagen, okay, ich hole mir diesen Hurenpass, ja, werden sozusagen in die Illegalität getrieben. Das heißt, die Frauen gehen zum Amt, holen sich einen Hurenpass und dann steht dann sowas drin wie nur die eine Stadt, in der sie arbeiten dürfen. Sobald die Frau jetzt in Nachbarstadt geht, Offenbach wie hier in Frankfurt oder Hanau, macht sie sich strafbar, beziehungsweise kann Bußgeld auferlegt bekommen von 1.000 Euro, weil eben diese anderen Städte nicht in ihrem Hurenpass stehen. Sie darf also praktisch nur dann in Frankfurt arbeiten. Oder Berlin, Darmstadt, die nur vorläufige Hurenpässe ausgeben, die gibt es überhaupt nicht, ist überhaupt nicht rechtlich vorgesehen. Das heißt, diese Frauen, sobald die dann irgendwo anders dahin gehen und dort arbeiten, machen sich wieder strafbar. Also das heißt wieder Bußgeld, weil sie eben nicht die passenden Papiere haben. Beziehungsweise die Betriebe, die diese Frauen dann aufnehmen, die werden geschlossen, weil sie nur noch Frauen nehmen dürfen, die eben diesen Ausweis haben. Das bedeutet, nicht nur diese Frau verliert dann ihren Arbeitsplatz, sondern alle anderen 20 Frauen oder 15 Frauen, die in diesem Betrieb arbeiten, verlieren ihren Arbeitsplatz. Und man kann nicht den Frauen ihre Existenz nehmen und sagen, ja, jetzt seht mal zu, wie ihr euren Lebensunterhalt verdient. Klar, arbeiten die Frauen dann weiter in der Illegalität. Ja, klar. Also es ist nicht mehr der Schutz, sondern ihnen ist der Schutz genommen worden.